Wie viele haben sie wohl getötet?
100? Vielleicht auch mehr.
Rätselhaft, mysteriös und unheimlich. Ja, mit diesen Worten lässt sich unsere nächste Episode wohl am besten beschreiben. Die Menschenfresser von Tsavo. Der Geist und die Dunkelheit. Der berühmte Hollywood-Star Michael Douglas, Sohn von Leinwandlegende Kirk Douglas, der hatte in den 80er Jahren eine Städtereise nach Kapstadt in Südafrika unternommen. 2 Jahre später dann, da war er auf einer Fotosafari in Kenia unterwegs. Und weitere 3 Jahre später, da hatte er auf einer Kulturreise dann Ägypten besucht. Und obwohl zwischen diesen 3 Orten mehrere 1000 Kilometer liegen, da hatten ihm die Menschen in Afrika immer die gleiche Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die so unglaublich war, dass er sie unbedingt verfilmen wollte. Im Jahr 1896, da hatte der englische Ingenieur und Oberstleutnant John Henry Patterson von seiner Regierung den Auftrag erhalten, für das britische Handelsmonopol in Richtung Mittelmeer und in Konkurrenz zu den Franzosen und Deutschen in Kenia eine Eisenbahnbrücke über den Tsavo-Fluss zu bauen. Und als er dann dort am Bahnhof an der riesigen Baustelle angekommen war, da empfing ihn sein Assistent Henry Jones und erteilte ihm mit, in den 3 Wochen während seiner Anreise, da hätte ein Löwe zwischen 20 und 30 Arbeiter getötet. Nein, das konnte nicht sein, Patterson, der konnte das nicht glauben, denn ein Löwe würde doch sicher niemals so viel an Nahrung brauchen, da er ja nur für Nahrung tötet. Und gerade als Patterson dann sein Gepäck auf einen Wagen lud, um ihn dann zu seinem Quartier zu bringen, da waren plötzlich Schreie von der anderen Seite des Bahnhofs zu hören. John zog sein Gewehr aus dem Futteral und lief um den Bahnhof herum. Und tatsächlich, dort sah er dann einen Löwen, der gerade dabei war, einen am Boden liegenden Arbeiter wegzuschleppen. John lud seine Büchse durch und gerade als er abdrücken wollte, da nahm er dann in den Augenwinkeln über sich eine Bewegung wahr. Er zuckte zurück. Und da sprang dann ein weiterer Löwe nur wenige Meter neben ihm vom Dach eines Wagens herunter, lief zu dem anderen hinüber und nur Sekunden später waren dann die Löwen im hohen Steppengras verschwunden. Patterson, der fuhr sich mit der Hand über die Augen, er schüttelte immer wieder den Kopf und murmelte vor sich hin, es sind 2, mein Gott, es sind 2, denn als erfahrener Großwildjäger, da wusste schon, 2 männliche Löwen, die würden niemals zusammenjagen. Zumindest eigentlich. Da die Baustelle mit ihrer enormen Größe von über 1,5 Kilometern Länge und mit rund 3000 Arbeitern unmöglich dauerhaft rundherum bewacht werden konnte, da ließ Patterson nun rund um das Lager rund 1,80 Meter hohe Bomas anbringen. Das sind mit großen, zwischen 10 und 15 Zentimeter langen Dornen besetzte Hecken, die in Afrika sehr häufig zum Schutz von Viehherden eingesetzt werden. Aber da sich die beiden Löwen daraufhin in keinster Weise von diesen sonst ja immer so nützlichen Bomas aufhalten ließen, ständig und jetzt sogar auch am Tag weiter angriffen und zudem dann auch immer wieder völlig spurlos verschwanden. Da hatten ihnen dann die abergläubischen Arbeiter den Namen gegeben, der Geist und die Dunkelheit. Und Henry Jones, der hatte ihm dann auch noch zu allem Unglück mitgeteilt, diese Gegend hier, die wäre ja ohnehin verflucht, da Tsavo in der Stammessprache Ort des Blutes und auch Schlachtstätte bedeuten würde. Immer mehr Arbeiter liefen nun in Scharen davon und Patterson, der konnte nun mit großer Mühe einen Aufstand verhindern. Und bevor dann die Arbeit an der Brücke endgültig eingestellt werden musste, da setzte Patterson ein Telegramm ab, woraufhin dann am nächsten Tag in einem offenen Waggon seine etwa 25 Maasai-Krieger eintrafen, die ihn auf seinen Großwildjagden immer begleiteten. und mit ihnen zusammen da bereitete Patterson dann eine in Indien mehrfach zur Tigerjagd eingesetzte Falle für die Löwen vor. An ein Ende des Lagers, hinter den Bomas, da wurde ein Eisenbahnwaggon gestellt. Und die Maasai, die verschlossen dann die Fenster und den rückwärtigen Ausgang mit festen Holzplanken, sodass nur der eine Eingang übrig blieb. Und im Wagen dann, da wurden die Stücke einer frisch geschlachteten Kuh platziert, mit ihrem Blut übergossen. Es war eine weithin, weithin wahrnehmbare Witterung, quasi ein Festessen für die Löwen. Dann legten sich Patterson und seine durchwegs 2 Meter großen Maasai-Krieger, die schon öfter mit ihm zusammen Löwen gejagt hatten, auf die Lauer. Und tief in der Nacht, da waren dann immer wieder Schatten, um den Wagen herum zu sehen, aber ansonsten, da tat sich nichts. Und dann, kurz vor Sonnenaufgang, da kam Henry Jones atemlos herübergelaufen und er rief: »Kommen Sie, Sir, um Gottes Willen, kommen Sie, es ist furchtbar!« Was war nur geschehen? Nun, während Patterson und seine Maasai-Krieger bei dem Waggon vergeblich warteten, da hatten die Löwen am anderen Ende des Lagers das Lazarett angegriffen und wieder 2 Arbeiter getötet und verschleppt, sowie auch mehrere andere schwer verletzt. Und als Patterson und die Maasai das Lazarett erreichten, da sah dieses wie ein Schlachtfeld aus. Aber bei all dem Entsetzen und der Erschütterung aller, da teilten ihm dann seine Maasai, das waren ja die besten Pferdensucher von Afrika, die teilten ihm nun mit, zum ersten Mal gäbe es nun Spuren, Spuren, die vom Lager weg auf das dahinter liegende Felsengebiet wiesen. Patterson schnappte sich sein Gewehr und eilte den Maasai hinterher. Und als sie dann wenig später diese Felsgruppe erreicht hatten, da hielt Patterson seine Waffe schussbereit und die Maasai, die hoben ihre Rasiermesser scharf geschliffenen Wurfspeere an. Alle schlichen ganz vorsichtig weiter. Aber dann, nach einer halben Stunde etwa, da weigerten sich die Maasai-Krieger, die sonst ja vor nichts Angst hatten, an einem Felsen auf einmal weiterzugehen. Es lag ein seltsamer Blutgeruch in der Luft, der niemals nur von den jetzt beiden getöteten Arbeitern stammen konnte. Patterson legte seine Elefantenbüchse an und ging ganz vorsichtig um den Felsen herum. Und dort dann öffnete sich vor seinen Augen eine Höhle, in der sich dann, nein, nicht die Löwen, aber auf ihrem Boden Hunderte, Hunderte von menschlichen Knochen befanden. Sie hatten quasi die Vorratskammer der Löwen gefunden. Scheu sahen die Maasai zur Höhle hinüber, aber sie betraten sie nicht. Und Patterson, der meinte nur: Was ist hier los? Was ist das hier? Denn Löwen tun so etwas nicht. Schweigend kehrten sie alle daraufhin zum Lager zurück. Und dort dann teilten ihm die Maasai mit: Jetzt würden sie wieder abfahren, da sie überhaupt keinen Sinn darin sehen, gegen Geister und Dämonen kämpfen zu wollen. Aber der furchtlose Colonel Patterson, der wollte der Sache nun endgültig auf den Grund gehen, bevor er die Arbeiten endgültig einstellen musste, und daraufhin legte er sich tatsächlich in der nächsten Nacht, es war die Nacht zum 10. Dezember 1898, dann ganz in der Nähe der Höhle auf einem Baum auf die Lauer. Aber wieder geschah die ganze Nacht über nichts. Patterson kletterte dann am nächsten Morgen von dem Baum herunter und lehnte sich übermüdet und auch mit starken Schmerzen in allen Gelenken nach der Nacht natürlich an den Baumstamm. Und genau in diesem Moment griff ihn der eine Löwe an. Trotz seiner Müdigkeit reagierte Patterson blitzschnell und er erschoss das riesige Tier, das nur etwa 2 Meter vor ihm gelandet war. Dann erfolgten über fast 3 Wochen keinerlei Angriffe mehr. Es schien fast so, als wäre der Tod des einen Löwen dann abschreckend für den zweiten gewesen. Nun wäre nach dem Tod des ersten tatsächlich die Gefahr vorüber. Ja, und langsam kehrten dann auch die Arbeiter wieder zurück. Aber dann, es war genau am Silvestertag 1898, als sich Oberstleutnant Patterson gerade im Bahnhofsgebäude aufhielt, um seiner Frau einen Neujahrsgruß zu senden, da waren angstvolle Rufe von der Brücke her zu hören. Patterson trat daraufhin ins Freie hinaus und tatsächlich, da stand am Ende des Brückenneubaus der zweite Löwe über einem weiteren anscheinend getöteten Arbeiter. John hatte keine Ahnung, wie der Löwe da wohl hinaufgekommen war, und er lief dann auf die Brücke hinaus. Aber von dort, da kamen ihm rund 200 tobende, schreiende, panische Arbeiter entgegen, und in dem Gedränge dann wurde ihm das Gewehr aus der Hand geprellt, welches dann unten am Fuß der Brücke neben dem Fluss liegen blieb. Und nun, hinter den Arbeitern, da stand John urplötzlich ganz alleine und unbewaffnet dem Löwen gegenüber, der ihn auch sofort als Gegner annahm und sich auf ihn stürzte. Patterson ergriff nun die einzige ihm noch verbleibende Chance. Er schwang sich über das Geländer der Brücke und kletterte so schnell wie möglich zu seinem Gewehr hinunter. Ja, und der Löwe, der folgte ihm auf dem gleichen Weg, auf dem er nämlich auch auf die Brücke hinaufgekommen war, nämlich über die großen Holzplatten und Holzbalken am Ende des fertiggestellten Brückenteils. Die letzten 2-3 Meter dann sprang Patterson nach unten, er ergriff sein Gewehr und rollte sich auf den Rücken, und genau in diesem Moment sprang der Löwe auf ihn hinunter. Patterson drückte ab und rollte sich blitzschnell zur Seite, bevor der tödlich getroffene Löwe genau dort landete, wo John noch eine Sekunde vorher gelegen hatte. Patterson wischte sich den Schweiß von der Stirn und atmete auf. Er hatte diese beiden Menschenfresserlöwen tatsächlich ganz alleine zur Strecke gebracht. Mit rund 2,70 Metern an Körperlänge waren beide Löwen sehr groß und dann auch so schwer, dass sogar jeweils 8 Männer für ihren Abtransport nötig waren. Und heute? Nun, heute sind die Löwen in Amerika im Field Museum in Chicago ausgestellt. Und man sagt, die Besucher beschleicht selbst jetzt noch ein sehr mulmiges Gefühl, wenn sie ihnen in die Augen sehen. Die Arbeiter kehrten dann endgültig zurück. Die Brücke konnte nun ohne weitere Zwischenfälle fertiggestellt werden. Sie steht übrigens auch heute noch. Und Patterson, der wurde dann für seine erfolgreiche Jagd an der Baustelle wie danach auch in England enthusiastisch gefeiert. Und Hollywood? Nun, Hollywood hat den so außergewöhnlichen Vorfällen dann fast genau 100 Jahre später im Jahr 1996 mit eben Michael Douglas und auch Val Kilmer ein filmisches Denkmal gesetzt. Man sagt, den Menschenfresserlöwen von Tsavo seien rund 125 Personen zum Opfer gefallen. Jüngere Untersuchungen ergaben nun, dass beide Löwen anscheinend Zahnprobleme hatten, was dann ihr gemeinsames Jagen und auch die Angriffe auf die vielen, ja viel leichter als Wildtiere zu fangenden Menschen erklärte. Aber warum ihre Felle trotz der langen Dornen der hohen Bomerhecken nicht einen einzigen Kratzer aufwiesen? Warum sie so viel mehr Männer getötet hatten, als sie für ihre Nahrung gebraucht hätten? Und vor allem, warum sie dieses menschliche Vorratslager angelegt hatten? Das ist in der Geschichte Afrikas niemals vorgekommen und bis heute rätselhaft und auch nicht geklärt. Und so erzählen auch jetzt noch über 100 Jahre später die Großeltern und Eltern in ganz Afrika ihren Kindern die Geschichte. Die Geschichte von dem Bau der großen Eisenbahnbrücke. Die Geschichte von dem tapferen englischen Ingenieur. Und natürlich auch die Geschichte von den beiden Löwen, den Menschenfressern von Tsavo, deren Namen den Menschen auch heute einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Der Geist und die Dunkelheit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken, der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.